Miteinander reden ist ein Podcast, der vom gleichnamigen Programm mit Förderung der Bundeszentrale für politische Bildung realisiert wird. Bundesweit unterstützt das Förderprogramm Miteinander reden seit 2019 Projekte in ländlichen Regionen, die sich für eine lebendige Gesprächs- und demokratische Streitkultur einsetzen. Im Diskurs lernen wir einander kennen und stärken unsere demokratische Kultur. In diesem Podcast treffen wir Menschen, die in ihren Dörfern und Kommunen regionale Gesprächsräume zu kontroversen Themen schaffen und sprechen mit weiteren ExpertInnen darüber. In einer Welt, die zunehmend miteinander vernetzt ist, scheint die Einsamkeit paradoxerweise auf dem Vormarsch zu sein. Das subjektive Gefühl, das tiefgreifende Auswirkungen auf die physische und emotionale Gesundheit haben kann, wird in seinem tatsächlichen Ausmaß oft übersehen. Auch weil wir durch digitale Medien ständig erreichbar sind. Dabei ist es eines der drängendsten gesellschaftlichen Probleme unserer Zeit. Von der Isolation durch die Pandemie bis hin zu den Einflüssen sozialer Medien auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Einsamkeit betrifft uns alle auf unterschiedliche Weise. Doch wie entsteht sie eigentlich? Und macht das Leben in der Großstadt wirklich einsamer? Wie äußert sich das Phänomen in ländlichen Regionen? Welche gesellschaftlichen Zusammenhänge bedingen Einsamkeit? Wie können wir diese Einsamkeit überwinden, mehr Empathie füreinander entwickeln und soziale Verbindungen und Gemeinschaftlichkeit fördern? Darüber sprechen wir heute mit Stefan Bömkes vom Miteinander-Reden-Projekt Allmende beleben, Begegnungen und Daseinsvorsorge gestalten und der Unternehmerin, Politikerin und Publizistin Diana Kinnert sowie Fritz Penseroth von der Johanniter-Unfallhilfe. Stefan ist im thüringischen Ploten aktiv. Hier leitet er eine Begegnungsstätte und Beratungsstelle vom Deutschen Roten Kreuz. Die Angebote richten sich überwiegend an ältere Menschen im Saale-Orla-Kreis.
Wir machen soziokulturelle Angebote für ältere Menschen. Älter heißt ab 55, aber es kommen auch sehr alte, hochaltrige, 88, 90-Jährige. Wir bieten verschiedene Kunsthandwerke an. Wir bieten Druckwerkstatt an. Wir bieten Smartphone-Training an. Wir machen mehrere größere Events pro Jahr, also ein Theaterfestival dieses Jahr. Wir als Rotes Kreuz haben 3 große Pflegeheime und 2 ambulante Pflegedienste in diesem Saale-Orla-Kreis, der ungefähr 80 Kilometer Durchmesser hat, also größer als Berlin ist. Es leben rund 40% ältere Menschen dort. Und wir werden das Problem haben, dass wir diese Menschen nicht mehr alle versorgen können. Auch mit den anderen Trägern, die Pflegeheime betreiben und so weiter. Unser Ziel ist, dass wir eine breite Bevölkerung ansprechen, um Engagement zu fördern, um Leute aufzufordern, sich um die Nachbarn zu kümmern. Und dafür brauchen wir viele Menschen, die Zeit haben, und das ist ab 55 so der Fall. Die Kinder sind aus dem Haus, das Erwerbsleben geht langsam zu Ende, aber eigentlich ist man noch fit, um sich zu engagieren. Und dieses Engagement versuchen wir zu fördern, zu motivieren, Menschen zu gewinnen, sich bei uns mit zu engagieren, etwas zu tun, anstatt zu Hause zu hocken vor dem Fernseher und sich die Decke auf den Kopf fallen zu lassen.
Stefan ist seit vielen Jahren im ländlichen Raum Thüringens aktiv. Um zu verstehen, wieso Einsamkeit gerade hier ein großes gesellschaftliches Problem ist, lohnt sich ein Blick in die Ergebnisse des Thüringen-Monitors. Seit 2000 befasst sich ein Forscherteam der Friedrich-Schiller-Universität Jena mit den politischen Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger des Freistaates. Der aktuelle Thüringen-Monitor konzentriert sich im Wesentlichen auf die Unterschiede zwischen Stadt und Land. Die jährlich stattfindende repräsentative Bevölkerungsbefragung lässt unter anderem folgenden Schluss zu.
Wir haben seit 4 Jahren den Befund, dass die Menschen sich abgehängt fühlen. Sie fühlen sich von Politik nicht verstanden. Sie haben mit Politik nichts zu tun. Sie haben das Gefühl, niemand hört mich. Und wir hören. Und wenn Leute sich bei uns engagieren und zu unseren Veranstaltungen kommen, mit uns ins Gespräch kommen, mit uns auch Beratungsgespräche buchen oder führen, dann kommen wir in eine Situation, wo Selbstwirksamkeit, Selbsterfahrung wieder ganz oben ansteht. Also indem ich mich engagiere, erfahre ich mich selbst und habe ein Selbstwirksamkeitsgefühl und kann diesem Gefühl, abgehängt zu sein, etwas entgegensetzen.
Laut Stefan können Einsamkeit und das Gefühl, abgehängt zu sein, also miteinander zusammenhängen. Dieser Zusammenhang kann in einigen Fällen die Bereitschaft zur politischen Teilhabe beeinträchtigen und die Selbstwirksamkeit somit negativ beeinflussen. Eine höhere Selbstwirksamkeit könnte hingegen als eine Art Schutzfaktor gegen Einsamkeit wirken und gleichzeitig die Teilnahme an gesellschaftlichen Aktivitäten fördern. Doch in der ländlich geprägten Region des Saale-Orla-Kreises kommen weitere Faktoren hinzu, die das Potenzial für Einsamkeit erhöhen können. Denn der Landkreis hat bei geringer Einwohnerdichte eine stark alternde Bevölkerung, wie Stefan erklärt.
Dieses Land altert unwahrscheinlich schnell und die Lebensläufe in den letzten 30 Jahren, gerade in Ostthüringen oder überhaupt im Osten, sind davon geprägt, dass große Unsicherheit geherrscht hat, was die Fortsetzung der Erwerbsbiografie anging. Viele Menschen haben unterbrochene Erwerbsbiografien. Es ist mittlerweile die Minderheit derjenigen, die 40 Jahre, 45 Jahre bis Erreichen der Altersgrenze im selben Job waren. Und das steckt sehr tief und viele haben da resigniert und haben gesagt, naja, so toll ist das neue System ja auch nicht. Oder, ach ja, es ist ja eigentlich wie in der DDR. Und im Grunde, wir selber können ja gar nichts machen. So, und über diese, sag ich mal, Schicksale sind viele Ehen zerbrochen. Viele Frauen haben sich emanzipiert, selbstständig gemacht. Viele sind weggezogen. Es gibt sehr viele vereinsamte Männer, die es nicht geschafft haben, den sozialen Anschluss zu finden oder zu halten oder Freundschaften zu pflegen. Wir hatten früher in Ploten 4 oder 5 Kneipen. Ja, das ist heute unvorstellbar. Also wo kommen die ganzen Menschen her, die diese Kneipen am Leben gehalten haben?
Stefan spricht einige individuelle und kollektive Faktoren an, welche ein Risiko für Einsamkeit bergen könnten. Doch Alleinsein bedeutet nicht zwangsläufig, sich einsam zu fühlen. Dennoch steigt das Risiko für Einsamkeit mit zunehmender sozialer Isolation. Paradoxerweise können Menschen auch in Gesellschaft das Gefühl der Einsamkeit erleben. Wir merken also, das Thema ist komplex. Höchste Zeit, eine Expertin zu Rate zu ziehen. Diana Kinnert ist Unternehmerin, Politikerin und Publizistin und befasst sich seit Jahren mit dem Thema Einsamkeit.
Einsamkeit ist ein gesellschaftliches Phänomen und das ist erstmal wichtig, dass man das als solches begreift, weil viele glauben, dass es nur ein persönliches Schicksal ist. Also viele Menschen glauben, weil das auch nach Risikofaktoren so aussieht, dass nach dem Verlust des Arbeitsplatzes, nach dem Eintritt in die Rente, wenn ein Partner stirbt, dass also viele private Schicksale einen treffen können und die haben etwas mit Einsamkeit zu tun. Und meine These ist tatsächlich, dass es gesellschaftliche Faktoren gibt, die diese bedingen. Ein Faktor ist zum Beispiel unsere ganz große Kulturbewegung Individualisierung. Ich glaube, dass Individualisierung etwas ist, von dem wir lange profitiert haben. Es ist eine Freiheitsbewegung. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch, dass es dazu führen kann, dass wir einen so perversen Individualismus leben, dass keiner mehr etwas mit dem anderen richtig zu tun hat. Also wir haben den technologischen Wandel, der es uns erlaubt, individualisiert nur noch in eigenen Echokammern zu verharren, also in einer selbstdesignten Welt. Ich bin in meinen Algorithmen, in meinen Social-Media-Kanälen und treffe nur noch Leute, die genauso sind wie ich. Wenn ich in einer Großstadt lebe zum Beispiel und habe Zugriff auf Lebensmittellieferdienste wie Gorillas und Flink, dann kann ich mir die Lebensmittel einfach nach Hause schicken lassen mit vielleicht 1 Euro Liefergebühr mit einem totalen Zeitersparnis. Und gehe nicht mehr einkaufen und treffe dadurch vielleicht keine Nachbarin mehr, treffe keinen Supermarktkassierer, da geht die Kiezkultur verloren. Und insofern glaube ich, dass es viel mit Digitalisierung zu tun hat, es hat was mit Individualisierung zu tun, es hat auch was mit einem Arbeitsmarkt zu tun, der immer disruptiver und brüchiger wird. Und all diese modernen Trends bedingen und fördern Einsamkeit.
Rund 33% der Personen im Alter von über 65 Jahren leben in Einzelhaushalten. Dies führt oft zu sozialer Isolation und Einsamkeit, wie Diana erläutert. Ähnlich wie Stefan Mömkes sieht sie im ehrenamtlichen Engagement jedoch einen Ansatz, um diese Einsamkeit bekämpfen zu können.
Wir haben eine Einsamkeit eher bei den Seniorinnen und Senioren. Und da ist es eine Einsamkeit, die basiert auf einem Defizit von sozialer Quantität. Also ins Blaue gesprochen, es ist einfach keiner mehr da, mit dem man sich unterhalten kann. Mein Partner ist gestorben, meine Eltern sind lange tot, Enkelkinder, Enkelkinder sind weggezogen. Ich lebe vielleicht auch ein bisschen verwaist, irgendwie infrastrukturell abgeschnitten in meinem zu großen Eigenheim. Also da sind viele so Faktoren, die etwas mit einer Verwaistheit und einer Leere zu tun haben. Das heißt, da geht man von einem Ansatz aus, man muss Initialpunkte schaffen. Man könnte Ehrenamt quasi stärken. Wir haben viele Ehrenamtsvereine, die sagen, ja, bei uns kommen viele gerade alleinstehende ältere Menschen. Für die ist es was Tolles, weil es nicht nur darum geht, denen eine Zeitbeschäftigung zu geben oder die mit anderen Menschen zu verbinden, sondern das Gefühl von Einsamkeit geht oftmals damit einher, dass man sich nicht gesehen fühlt, unsichtbar fühlt. Ich wirke nicht, ich zähle nicht, ich mache keinen Unterschied. Mir haben Hausärzte erzählt, die mit ihren Patienten über Einsamkeit gesprochen haben im hohen Alter, dass sie sagen, aber hast du Kinder, Enkelkinder, wo du dich mal melden könntest, eine Nachbarin, mit der du mal was machen könntest? Und da kommt oftmals die Antwort, ja, hätte ich eigentlich, aber ich will denen nicht zur Last fallen. Die haben doch ein beschäftigtes Leben, irgendwie die Arbeit, die gehen zur Schule, da will ich doch nicht als alte Oma, als alter Opa die ganze Zeit anrufen und nerven. Das heißt, auch da hat es etwas ein bisschen mit einem Selbstwertgefühl zu tun und ob wir das hohe Alter eigentlich gesellschaftlich so anerkennen, wie wir es anerkennen sollten.
Laut Diana fehlt es also an Sichtbarkeit älterer Menschen und auch an einem anerkennenden Umgang mit ihnen innerhalb der Gesellschaft. Menschen, die nicht mehr Teil der Berufswelt sind, haben so ein höheres Risiko, einsam zu werden. Wird dieses Gefühl zum Dauerzustand, spricht man von Vereinsamung. Unabhängig von ihrer Altersgruppe fühlen sich in Deutschland etwa 9 bis 14 Millionen Menschen einsam. Gleichzeitig nimmt die Einsamkeit vor allem unter jüngeren Menschen immer mehr zu. Diana beschreibt diese Entwicklung so.
Es ist ja komisch, dass wir eigentlich bei den jungen Menschen den höchsten Anstieg in Einsamkeit haben, obwohl wir die vernetzteste Generation aller Zeiten sind. Obwohl der junge Mensch im Vergleich zum alten Menschen 20 mal so viele Kontakte am Tag spricht wie der alte Mensch. Und trotzdem ist der Junge proportional einsamer. Und da habe ich das Gefühl, müssen wir schauen, wie kann man die Qualität sozialer Kontakte erhöhen. Und das hat, glaube ich, viel mit gesellschaftlichen Bedingungen zu tun. Ich erinnere mich, dass meine Eltern immer zu mir gesagt haben, Diana, du musst sparen, Diana, du wirst befördert, Diana, zahl den Kredit ab. Also da ging es immer um Linearität, immer um Berechenbarkeit. Meine Eltern haben sich immer vorbereitet auf das, was in 20, 30 Jahren passieren könnte. Das ist heutzutage in meiner Generation gar nicht so. Ich bin auf jeder Zukunftskonferenz, da reden alle über Agilität, Disruption, immer das Neue, das Wechselhafte, sind wir die Neuesten im neuesten Wachstumsmarkt. Also da geht es immer um den Bruch. Und das übersetzt sich, glaube ich, auch sozialkulturell bei uns, dass wir unverbindlich werden, dass wir zu flexibel sind, dass wir flüchtig miteinander umgehen. Ich habe viele Projekttage gemacht mit Schulen. Da haben sie gesagt, gerade die Schülerinnen und Schüler unter 16 sagen, naja, ich habe Angst, ausgewechselt zu werden von meinen Freunden. Und ich glaube, dass ältere Menschen Freundschaft noch anders definieren würden. Die würden sagen, natürlich kann ich alle meine Geheimnisse erzählen. Natürlich irgendwie erzähle ich auch das Schlechte. Ich erzähle auch, wenn es mir schlecht geht, weil mein Freund ist mein Freund, der bleibt, weil ich bin. Und da haben wir Interviews geführt mit jungen Menschen, die das anders beantworten. Die sagen, nee, ich bespreche nicht mit meinen Freunden alles, vor allem nicht das Negative, weil dann könnte ich ja ausgetauscht werden. Da habe ich irgendwie das Gefühl, dass es da in der Multi-Optionsgesellschaft bei Instagram und TikTok einfach Leute gibt, die cooler sind als ich. Und das führt dazu, dass sich junge Menschen, glaube ich, zunehmend in sich selbst zurückziehen, lernen, sich nicht auf andere verlassen zu können, eine Resilienz auch abbauen, irgendwie mit Widerspruch und Ablehnung offiziell und offen umzugehen.
Einsamkeit tritt vermehrt in abgelegenen Regionen auf. Ähnliches gilt für Wohnorte, die mehr als 20 Minuten Fußweg von öffentlichen Parks und Freizeiteinrichtungen entfernt sind. Einen positiven Effekt hat hingegen eine Nachbarschaft. Je besser Personen ihre Beziehung zu Nachbarinnen und Nachbarn einschätzen, desto geringer ist ihr Gefühl der Einsamkeit. Auch Menschen in städtischen Gebieten können Einsamkeit empfinden, wie Diana ausführt.
Ja, Einsamkeit hat eben 1000 Gesichter und deswegen kann man das nicht so ganz leicht unterscheiden. Aber wir kennen natürlich einen großen Unterschied zwischen Einsamkeit in einem städtischen Raum und in einem ländlichen Raum. Im städtischen Raum ist es ähnlich wie bei der Jugend, ist es eigentlich alles viel zu viel. gibt es ja das Buch Berlin-Alexanderplatz von Alfred Döblin, der eigentlich die Stimmung im Expressionismus so ein bisschen beschreibt. Es ist alles zu laut, zu viel, es kommt mir zu nah. Ich rieche Leute in der U-Bahn, die ich gar nicht riechen will. Irgendwie, die kommen mir einfach alle zu nah. Irgendwie, ich kriege 30 Dinner-Einladungen. Und das kann jeder Städter irgendwie erzählen, wie er zur Geburtstagsparty einlädt und die einen kommen 10 Stunden zu früh, die anderen 10 Stunden zu spät, die anderen kommen und trinken nur vor und gehen dann sofort weiter, die anderen kommen nach der dritten Party, weil alle anderen schlecht waren, dann doch zu dir. Also es ist irgendwie unverbindlich und total multioptional. Und das sorgt dafür, dass man nicht richtig sich vielleicht auf andere verlassen kann. Und im ländlichen Raum ist es das Gegenteil. Im ländlichen Raum gibt es vielleicht die 10 Leute, auf die man sich verlassen kann. Es sind aber eben nur 10 und mehr nicht. Also da hat es etwas mit einer infrastrukturellen Vernachlässigung zu tun. Das Theater ist nicht da, der Bus kommt nicht, die Innenstadt ist ausgestorben, die Kneipe hat dicht gemacht. Also da fehlt es ein Stück weit an Optionen, wie man mit den anderen ins Gespräch kommen kann und den anderen auch kennenlernen kann.
Okay. Gründe für die Entstehung von Einsamkeit lassen sich also sowohl in städtischen als auch in ländlichen Regionen finden. Was es braucht, ist eine öffentliche Diskussion über Einsamkeit und die Entwicklung effektiver Strategien dagegen. Solange die zugrunde liegenden Ursachen, die Diana beschreibt, nicht ausreichend angegangen werden und Betroffene sich weiterhin schämen, bleiben sie alleine mit ihren Gefühlen der Einsamkeit. Das Ganze hat noch eine weitere Dimension. Einsamkeit ist nicht nur ein modernes Gesundheitsthema, sie kann auch tiefgreifende Auswirkungen auf die Fundamente der Demokratie haben. Insbesondere während der Pandemie wurde deutlich, wie digitale Echokammern entstehen und die Gefahr der Radikalisierung erhöhen können.
Also es gibt eine Korrelation zwischen Einsamkeit, sozialer Isolation und Segregation und einer Radikalisierungsgefahr. Und zwar aus dem einfachen Grund, man darf es nicht zu pathologisch und nicht zu eng kausal betrachten, aber es gibt eine Korrelation. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil dann die sozialen Filter fehlen. Wir haben das in der Pandemie sehr stark erlebt. Normalerweise wache ich auf, lese vielleicht einen Facebook-Kommentar mit irgendeiner Verschwörungstheorie, denke über den nach, denke, geil, ich glaube, das stimmt. Dann sitze ich an der Bushaltestelle, schreibt es meine Schwester per WhatsApp, die schreibt zurück, du spinnst, das kann gar nicht sein. Dann fahre ich in die Uni, rede da mit 3 Leuten drüber, die sagen, nee, ist nicht so. Dann erzähle ich das einem Arbeitskollegen, der sagt, nee, das prüft das doch nochmal. Also normalerweise habe ich am Tag halt diese 100 Leute, die mir irgendwie widersprechen, die mir andere Argumente geben, die mir eine andere Perspektive deutlich machen. In dem Moment, als es in der Pandemie komplett unmöglich war, analog andere Leute zu treffen und nur noch digital, hast du halt die Möglichkeit, dich mit den Menschen auseinanderzusetzen, deren Telefonnummer du hast. Oder aber, und das ist das Gefährliche, du bist eigentlich ausgeliefert allen sozialen digitalen Straßen, die keine neutralen Straßen sind. Also es sind ja Echokammern im Internet. Jede soziale Plattform verdient am meisten Geld damit, wenn du am längsten auf der Plattform bleibst. Und das tust du dann, wenn dir alle Leute zustimmen. Und deswegen gibt's die Gefahr, dass ich das erstmal bei Instagram poste, dann kriege ich Widerspruch, dann mache ich es schon gar nicht mehr. Dann bin ich in einer Facebook-Gruppe mit nur noch Gleichdenkenden. Dann wird die aber auch gesperrt, weil sie zu radikal ist. Und dann treffe ich mich nur noch in der Telegram-Gruppe. Also diese Radikalisierungsgefahr gibt es. Und die gibt es nicht nur digital, die haben wir natürlich analog auch. Ich habe viel Wahlkampf gemacht für die CDU im letzten Jahrzehnt, eigentlich gerade im Osten Deutschlands. Und da gibt es teilweise einfach Dörfer, wo eben die Infrastruktur nicht mehr da ist. Die Kirche ist nicht da, die Kneipe ist nicht da, die Bushaltestelle ist nicht da. Und wenn dann Onkel Manfred da ist, der sagt, bei mir im Wohnzimmer gibt's Bier, wir treffen uns, aber dann kommt ihr zu mir, zu Pegida, dann ist es schwierig, dann gibt's eine soziale Kompensation. Und deswegen glaube ich, dass Einsamkeit eben nicht nur dieses neumoderne Mental Health Thema ist, sondern dass es viel mit Demokratiegrundlagen zu tun hat. Eine Gemeinschaft funktioniert nur als demokratische Gemeinschaft, wenn sie sich überhaupt als eine begreift. Und wenn man einander nicht kennt, wenn man sich nicht für den anderen interessiert, wenn man sich in den anderen nicht hineinversetzen kann, dann bin ich auch nicht solidarisch, dann will ich auch nicht verantwortlich, dann irgendwie lasse ich mich leichter verführen in Freund-Feind-Denken. Und insofern gibt es eine Korrelation zwischen Einsamkeit und Extremismus.
Auch Fritz Penseroth treibt das Phänomen der Einsamkeit in seinem beruflichen Tun um. Er arbeitet bei der Johanniter-Unfallhilfe in Mecklenburg-Vorpommern und sucht hier nach präventiven Maßnahmen gegen Einsamkeit. Gemeinsam mit der Hamburger Initiative Schmidt trifft Schmidtchen entwickelte er das Miteinander-Reden-Projekt Dialog der Generationen.
Was wollen wir miteinander? Wir wollen miteinander ins Gespräch kommen. Wir wollen, dass sich die Generationen so begegnen, wie sie sind. Also unverstellt, keine Show machen, nichts vorspielen, sondern authentisch sein. Das ist das eine. Und das andere, wir wollen sozusagen einen Vorhang öffnen, dass die jungen Leute sehen, wie lebt, was ist eigentlich Lebenserfahrung? Ne? Was haben die Leute denn mitgekriegt in ihrem Leben? Welche Werte haben sie? Warum haben sie diese Werte? Und das andere ist, welche Zukunftsideen haben denn Menschen im Alter von 16, 18, 20 Jahren? Welche Zukunftsängste haben die? Welche Hoffnungen? Welche Initiativen wollen sie denn ergreifen, um ihr Leben zu strukturieren? So, das waren die Fragen auf beiden Seiten. Und Menschen, die in Berufe gehen, egal in welchem, ob das nun Friseur, Friseurin ist oder ob es Handwerker ist oder ob es irgendein Beruf ist, wo man später dann als Lehrer oder wie auch immer arbeitet als Lehrerin, man muss es lernen, mit Menschen, die man nicht kennt und deren Sprachwelt man nicht teilt, zu reden.
Über einen Zeitraum von 2 Monaten erstreckte sich das Dialogprojekt mit wöchentlichen Telefonaten. Um aber überhaupt eine Gesprächsatmosphäre auf Augenhöhe entstehen lassen zu können, fand vorab ein Coaching für die Jugendlichen statt.
Dieses Coaching ist ja eigentlich auch dieser wesentliche Teil, den wir mit dem Projekt Miteinander reden, haben finanzieren können. So ein Coach kostet Geld, das ging ja über Wochen. Hat er mit jeder einzelnen Teilnehmerin, mit jedem einzelnen Teilnehmer eine Gesprächsschulung gemacht. Also wie rede ich, wie stelle ich mich vor, wie höre ich überhaupt zu? Kann ich auch zwischen den Wörtern was hören? Wie nehme ich Stimmungen wahr? Gibt es die Möglichkeiten, dass ich meine wahrgenommene Stimmung vielleicht auch mal verbalisiere? Und dann haben sich Paare gebildet, in dem Sinne, dass eine ältere Person mit einer jüngeren Person sich verabredet haben zu verschiedenen Gesprächsgängen. Der eine war dann erstmal so kennenlernen, wer bin ich, wer bist du? Wo lebst du, was machst du? Und dann aber auch so sukzessive in das Leben der anderen Person sich so ein Stück weit reinfragen, zuhören, sich erzählen lassen. Was hast du schon erlebt? Ne? Also wie war dein Leben, als du so alt warst wie ich? Was hast du denn gehofft, gedacht, gefürchtet, als du 17 Jahre alt warst? So in diese Richtung geht das, oder die älteren Menschen fragten dann ja, was hast du denn eigentlich für eine Vorstellung, wie sieht deine Welt in 30 Jahren aus, oder was kannst du mit, was hast du für eine berufliche Vorstellung von deinem Leben, sondern die Aufgabe war im Grunde nur, gesprächsbereit zu werden, den anderen aufmerksam zu beobachten, ihn gewähren lassen, sie gewähren lassen, sich Argumente anhören, sich Lebensgeschichten anhören, sich ein Stück weit auch persönliche Dinge zu erzählen, was für die alten Leute manchmal entlastend ist, denn sie leben nun einsam, das war ja die Voraussetzung der ganzen Geschichte, und für die jungen Leute interessant, weil sie beobachten konnten, wie gehen ältere Menschen mit Belastungen um, die wir in der Zeit nun gerade alle gespürt haben, so dieses Bedrücken der Pandemiesituation, ja.
Die wiederkehrenden intergenerationalen Gespräche führten nicht nur zu erfolgreichen Telefonpatenschaften, sondern auch zu einem tieferen Verständnis und einer erweiterten gesellschaftlichen Perspektive, außerdem auch einer gesteigerten Rücksichtnahme. Mitunter sind sogar Freundschaften zwischen den jungen und älteren Menschen entstanden. Gerade während der Pandemie haben auch die Jugendlichen die Herausforderungen der sozialen Isolation erlebt.
Ja, viele junge Leute haben ja durchaus in dieser Zeit auch selber erfahren, was Einsamkeit ist. Also man hat sich ja nicht mehr so in den Klicken treffen können, wie man das vorher gemacht hat. Das heißt, also Einsamkeitserfahrung war den jungen Leuten durchaus auch schon bekannt. Aber was das bedeutet, dass man als alter Mensch in diesen Straßendörfern von Mecklenburg-Vorpommern, da ist so ein Ort 1 Kilometer lang und stehen 50 Häuser da und alle an einer Schnur. Und was vorne im Ort ist, weiß man hinten nicht. Was bedeutet Einsamkeit in einer solchen Lebenssituation? Das haben die Jugendlichen sich nicht wirklich vorgestellt. Das ist eine Erfahrung, die sie dann machen konnten. Was ist es, wenn du ein Häuschen hast und es ist keiner da? Und die Kinder, Enkelkinder sind längst weggezogen. Dieser Einblick in eine sehr spezifische Situation des Alleinseins im Alter war für die Jugendlichen neu. Und ich glaube, da haben sie so einen vorsichtigen Blick reinwerfen können und gemerkt, also es ist nicht so, dass in Deutschland alles quirlig und bunt ist und jeder trifft jeden, wie er will, sondern es gibt irgendwann Situationen, wo eine Kontaktaufnahme nur noch schwer in Gang kommt und wo auch Kontaktaufnahmen nicht mehr so gerne gemacht werden und wo sich Menschen einspinnen in ihrer Lebenswelt und dann auch nicht mehr wirklich von sich aus bereit sind, daran was zu ändern, denn sie haben sich im Grunde abgefunden mit ihrer Situation.
Einsamkeit ist keine Krankheit, aber ihre Auswirkungen sind real. Menschen, die sich einsam fühlen, leiden oft ohne Unterstützung. Die Tatsache, dass sie mit ihrem Gefühl häufig alleine bleiben, unterstreicht die Notwendigkeit, Einsamkeit als ernsthaftes soziales und gesamtgesellschaftliches Problem anzuerkennen und auch wirksame Maßnahmen zu ergreifen. Stefan Mömkes betonte im Kontext des ländlichen Thürings, dass Engagement und sozialer Anschluss entscheidend sind, um Einsamkeit besonders in strukturschwachen Regionen zu mindern. Diana Kinnert hob gesellschaftliche Faktoren wie Individualisierung und Digitalisierung hervor, die Einsamkeit begünstigen können. Die Diskussion zeigt auch, dass Einsamkeit sowohl in ländlichen als auch in städtischen Gebieten existiert. Einsamkeit betrifft auch nicht nur das persönliche Schicksal, sondern hat auch demokratiepolitische Auswirkungen. Fritz Penseroth stellte ein Dialogprojekt vor, das intergenerationale Gespräche fördert und Einsamkeit entgegenwirkt. Die Diskussion verdeutlicht, dass Einsamkeit ernst zu nehmen, aber auch überwindbar ist. Verschiedene Ansätze bieten Möglichkeiten, Gemeinschaftsgefühle zu stärken. Der Weg aus der Einsamkeit führt über aktive Teilnahme, Empathie, intergenerationalen Austausch und das bewusste Gestalten von Beziehungen. Es liegt an uns allen, durch positive Veränderungen im sozialen Miteinander eine unterstützende Umgebung zu schaffen, in der sich niemand alleine gelassen fühlt. Diese Folge ist nur ein kleiner Einblick in ein sehr großes Feld. Wenn ihr noch mehr zum Thema Einsamkeit erfahren wollt, dann schaut doch mal in den Shownotes vorbei. In der nächsten Folge wird es um das Thema Begegnungsorte gehen. Hört da auch unbedingt mal rein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.